NZZ-Akzent. Seit ziemlich genau 3 Jahren sind in Afghanistan die Taliban an der Macht. Und da gibt es ab und zu mal wieder eine Schlagzeile von der Schreckensherrschaft, von dass die Frauenrechte missachtet werden. Aber über den Alltag, also wie die Leute dort wirklich leben, jeden Tag, wissen wir eigentlich nicht viel. Andrea, du hast dir diese Frage auch gestellt, wie es eigentlich den Menschen dort geht.
Ja, und ich konnte eben nicht hinreisen. Es ist für Journalistinnen sehr schwierig geworden, ein Visum zu bekommen. Und wenn man eins bekommt, dann ist es fast unmöglich, mit Leuten wirklich frei zu sprechen, herumzureisen. Und deshalb habe ich mich entschieden, einfach am Telefon mit möglichst vielen Menschen lange zu reden und zu hören, wie es ihnen so geht im täglichen Leben. Ich habe unter anderem mit Ali Kazizada gesprochen. Wir nennen ihn hier jetzt so, weil eigentlich haben wir den Namen etwas geändert aus Sicherheitsgründen. Das Gespräch mit ihm ist mir sehr nahe gegangen, weil er wirklich, weil er große Angst hat, weil er auch untertauchen musste und wirklich sehr leidet unter diesem Regime jetzt und mir auch erzählt hat, dass er eben kaum mehr schlafen kann.
Die Taliban führen ein brutales Regime in Afghanistan. Die Menschen haben ihre Rechte und Freiheiten verloren und sie schlafen nicht mehr, erzählt Reporterin Andrea Sparlinger. Ich bin Antonia Moser. Andrea, du hast gesagt, du hast mit Ali Kazizada gesprochen. Kennst du ihn oder kanntest du ihn schon länger?
Nein, ich war zwar als Korrespondentin der NZZ in Südasien sehr oft in Afghanistan, ich habe ihn persönlich damals aber nicht gekannt. Freunde in Kabul haben mir empfohlen, mit ihm zu sprechen, weil er Staatsanwalt war und deshalb besonders gefährdet ist jetzt auch in dieser Situation.
Wie geht er damit um? Wie wirkt er auf dich?
Sehr müde, sehr deprimiert, wirklich so ein bisschen mutlos, ratlos. Er hat eben auch ständig Panikattacken, er hat Angst, also er ist untergetaucht und er hat die ganze Zeit Angst, dass die Taliban kommen, um ihn zu holen, um ihn zu verhaften. Das heißt eben, dass er nachts auch nicht schläft und immer aufschreckt, wenn er irgendwie ein Geräusch auf der Straße hört, ein Motorrad vorbeifährt, dass er denkt, jetzt kommen sie, jetzt ist er entdeckt worden.
Ist er denn als Staatsanwalt automatisch quasi auf der Liste der Taliban?
Ja, vor allem, weil er halt in einem höheren Rang war. Das heißt, er ist ein wichtiger Staatsvertreter gewesen des demokratischen Staates, den die Taliban bekämpft haben. Und er hat halt auch eng mit den NATO-Truppen kooperiert. Und damit ist er halt zum Feind geworden für die Taliban. Er hat seine Stelle dann verloren, weil die Taliban haben die Staatsanwaltschaft aufgelöst, als sie an die Macht kamen. Und das ist für ihn jetzt eine sehr unangenehme Situation, weil einerseits suchen ihn die Taliban, die versuchen herauszufinden, wo er ist, die überwachen sein Haus, die erkundigen sich immer wieder bei seiner Familie, wo er sei. Und gleichzeitig sind eben auch ganz viele Verbrecher und Kriminelle freigelassen worden von den Taliban, also auch Mörder, Vergewaltiger, irgendwelche Kriminellen, die im Gefängnis saßen und behauptet haben, sie seien Islamisten, die wurden freigelassen. Und jene, die eben Ali als Staatsanwalt gegen die ermittelt hatte, die haben ihm jetzt auch gedroht mit dem Tod, also dass sie kommen würden und ihn suchen würden.
Also du hast gesagt, Ali ist untergetaucht. Was heißt das denn jetzt konkret? Also wie lebt er da?
Er lebt eben nicht mehr in seinem Haus mit seiner Familie. Sie sind immer wieder umgezogen. Er lebt jetzt im Moment in einer sehr kleinen, sehr dunklen Mietwohnung in einem Viertel im Norden von Kabul, einem sehr ärmlichen Viertel. Und ja, sie leben da wirklich in ganz beengten Verhältnissen. Also er hat 6 Kinder und eine Frau und sie sind da in 3 kleinen Zimmern. Sie haben auch, wie er mir erzählt hat, kein Schlafzimmer mehr, kein eigentliches Schlafzimmer. Sie schlafen eben im Wohnzimmer auf Kissen am Boden in der Nacht und tagsüber leben sie dort. Also das Leben hat sich für sie einfach grundlegend geändert.
Aber kann er denn überhaupt noch raus, also wenn es so gefährlich ist?
Er verlässt das Haus eigentlich kaum mehr, nur im absoluten Notfall und auch dann nur in der Nacht, wenn ihm eben niemand erkennt auf der Straße. Er hat auch erzählt, dass er sich äußerlich angepasst hat. Also er trug früher halt als Staatsanwalt immer einen Anzug. Er war rasiert, er hat sich jetzt einen langen Bart wachsen lassen und trägt immer die traditionelle afghanische Kleidung, die so aus einem Hemd und einer lockeren Hose besteht.
Damit er aussieht wie ein Taliban.
Genau, also einfach wie ein Afghane, ein traditionell gekleideter Afghane, damit er nicht auffällt, damit sie ihn nicht kontrollieren. Und er hat mir auch erzählt, er fühlt sich so ein bisschen wie ein Verräter, weil er eben sich immer als moderner Afghane, als modernen Mann verstanden hat und jetzt sich so anpasst ans Umfeld.
Also schon rein äußerlich ist er nicht mehr der Staatsanwalt, der er mal war. Wie kommt er denn durch ohne seine Arbeit, ohne seine Stelle, ohne ein Einkommen, nehme ich an?
Ja, das ist wirklich schwierig für die Familie geworden, weil er eben seit 3 Jahren kein Einkommen mehr hat. Und sie haben schon den Familienschmuck verkauft, sie haben alles Ersparte aufgebraucht. Also okay. Es geht der Familie wirklich schlecht und sie sind da kein Einzelfall. Also die wirtschaftlichen Verhältnisse sind sehr, sehr prekär für sehr viele Afghanen. Sie haben kein Einkommen mehr und gleichzeitig sind die Lebensmittelpreise enorm gestiegen, alles wird teurer und viele wissen wirklich nicht mehr, wie sie ihre Familien ernähren.
Wie geht denn das jetzt bei Ali konkret?
Er hat insofern Glück, als wenigstens noch seine älteste Tochter arbeitet. Also die hat noch ein kleines Einkommen. Die ist Lehrerin in einer privaten Schule.
Das gibt's noch?
Ja, das geht im Moment noch, weil Mädchen dürfen noch die Primarschule besuchen. Und weil sie an einer privaten Schule arbeitet, darf das im Moment noch. Aber man weiß halt auch nie, wie lange. Also das ist auch nur eine vorübergehende Lösung wahrscheinlich.
Also die ganze Familie hängt eigentlich ab vom Einkommen dieser einen Tochter.
Genau, und Ali hat sich auch wirklich, also war sehr stolz darauf, dass eben von seinen 6 Kindern sind 4 Mädchen und die haben eben alle die Schule besucht, die sollten eine gute Ausbildung bekommen. Er war auch sehr stolz darauf und jetzt ist sie die Einzige, die noch arbeiten kann und die anderen sitzen eben wirklich den ganzen Tag zu Hause und sind deprimiert. Er hat mir erzählt, also wie schwierig das für die Töchter ist, weil die vorher halt wirklich die letzten 20 Jahre Frauen relativ frei sich bewegen konnten. Die konnten arbeiten, die konnten eben auch studieren. Und wie schwierig das geworden ist jetzt für sie, wo sie eigentlich das Haus nicht mehr verlassen können. Und am allerschlimmsten hat es seine zweitälteste Tochter getroffen. Die stand kurz davor eigentlich ihr Medizinstudium abzuschließen, okay, als die Taliban an die Macht kamen. Und die leidet wirklich jetzt sehr unter dieser Situation.
Dass sie zu Hause eingesperrt ist.
Genau, und er hat dann erzählt, dass sie wirklich eigentlich nur apathisch herumsitzt und auch kaum mehr mit ihm spricht und dass er sich da große, große Sorgen gemacht hat und deshalb mit ihr auch zum Psychiater gegangen ist.
Also Psychiater, das gibt's noch in Afghanistan?
Ja, das gibt's. Es war bisher aber waren psychische Krankheiten weitgehend ein Tabu. Man hat das zu Hause still ertragen, man hat nicht darüber gesprochen, obwohl in dem Land nach Jahrzehnten von Konflikten, Bürgerkriegen, ausländischen Besetzungen natürlich viele Menschen unter schweren Traumata litten, aber man hat eben nicht darüber gesprochen.
Aber jetzt?
Jetzt hat mir Ali erzählt, hört er eben von allen Leuten, mit denen er redet, dass sie Probleme haben, dass sie entweder selber unter Angstzuständen leiden oder dass sie Familienangehörige, Kinder haben, die depressiv geworden sind. Und er hat das dann auch beschrieben, als er mit seiner Tochter zum Psychiater ging, dass eben das Wartezimmer wirklich übervoll war, dass sie eigentlich um 5 Uhr abends einen Termin hatten und erst um 1 Uhr morgens dann an die Reihe kamen, weil der Andrang so groß war. Er sprach davon, dass es wirklich wie eine Epidemie sei und eigentlich alle betroffen sind.
Und konnte dieser Psychiater jetzt seiner Tochter helfen, weil die Umstände haben sich ja nicht wirklich verändert?
Ja, er hat ihr halt dann Psychopharmaka verschrieben. Ali sagt, es ginge ihr jetzt auch ein bisschen besser. Das ist in Afghanistan, also Ali selber nimmt Schlaftabletten, ohne könnte er auch gar nicht mehr, kein bisschen mehr schlafen, er schläft immer noch schlecht. Das ist in Afghanistan möglich, weil es relativ wenig kostet. Diese Medikamente kosten nicht viel und man bekommt sie in der Apotheke einfach so ohne Rezept. Aber man könnte sagen, das ist gut so, sonst würden die Afghanen noch viel mehr leiden. Aber es wird natürlich längerfristig ein Problem sein, diese große Medikamentenabhängigkeit.
Wenn man jetzt Alis sehr schwierige Situation anschaut, also voller Angst und Armut und die Situation seiner Töchter, die nicht mehr raus können, nicht mehr weitermachen können. Gibt es da irgendetwas, was ihm noch Hoffnung gibt?
Ja, also er hat erzählt, dass das Internet eigentlich das ist, was ihn davon abhält, selbst verrückt zu werden und was ihm noch so ein bisschen Freude im Alltag noch gibt. Und zwar hat er mir gesagt, er verbringt fast 5 Stunden online jeden Tag auf seinem Smartphone.
Also das geht noch?
Das geht noch. Das kann er sich aber auch nur leisten, weil ihm 2 ehemalige Kollegen dieses Abonnement zahlen. Das wäre eigentlich viel zu teuer für ihn. Er liest viel, also er liest, was in der Welt passiert. Das ist so seine einzige Verbindung, auch das Internet zur Außenwelt, weil er ja den ganzen Tag in dieser dunklen Wohnung sitzt und nichts tut. Und gleichzeitig verbringt er aber auch Zeit auf Chats, auf den sozialen Medien. Das heißt, es ist für ihn so wie eine Art sind Selbsthilfegruppen, wo sie sich austauschen, wo er über seine Nöte und seine Ängste sprechen kann. Und er hat gesagt, das hilft ihm schon sehr. Mhm. Also so dieser Austausch und dass er sich eben nicht so alleine fühlt. Mhm. Und gleichzeitig kann er halt auch, sagt er dann, ab und zu lachen. Die Afghanen haben einen sehr guten Humor. Es ist wichtig, also sie machen halt in jeder Lebenslage über alles auch immer Witze. Und Ali kann das jetzt in diesen Chats auch tagsüber mal lachen, wenn sie sich eben in diesen Chats dann darüber unterhalten, über die Mullahs, also die Taliban, was die alles Verrücktes tun. Oder auch über, wenn sie darüber sprechen, was jetzt Afghanen im Exil im Westen für Probleme haben. Und er sagt, das ist für ihn sehr wichtig, dass er wenigstens einmal am Tag noch lachen kann, weil eben die Nächte sehr, sehr düster sind und schlaflos und er sich da eigentlich nur Sorgen macht.
Es ist eine deprimierende Bilanz, muss man sagen, so nach 3 Jahren Taliban-Regime. Also wenn die Witze aus dem Internet noch das Einzige sind, was einem Freude bringt, ja, da bleibt nicht mehr viel.
Ja, das ist sehr deprimierend, vor allem weil es eben nicht nur um Ali geht, sondern weil er für sehr, sehr viele Leute steht, weil viele ihre Arbeit verloren haben, nicht mehr wissen, wie sie ihre Familien ernähren und irgendwie keine Hoffnung mehr haben. Und es ist halt besonders schlimm für die Menschen, weil sie in den letzten 20 Jahren so gelernt haben oder wieder angefangen haben zu träumen und zu hoffen und eben an eine bessere Zukunft zu glauben. Und das dann alles so in kürzester Zeit zerstört wurde. Und ich gehe davon aus, solange die Taliban an der Macht sind, wird sich daran auch nichts ändern.
Andrea, danke vielmal, warst du da.
Gerne, Antonia.
Das war unser Akzent. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.